Roberto, darf ich dich schon einmal nach vorne bitten? Möchtest du hier oben, unten? Hier oben wahrscheinlich, ne?
Ja. Möchtest du gleich Funkmikro?
Machst du hier. Gut, alles klar. Gut, Roberto wird uns gleich den Zündfunken bringen. Der hat sich ein paar Gedanken gemacht. Er wird sich selber gleich noch vorstellen. Der eine oder andere kennt ihn bestimmt schon, vielleicht sogar die Mehrheit. Aber er wird bestimmt noch ganz viele Dinge sagen, die wir noch nicht kennen. Und ich möchte jetzt für Roberto einmal beten, dass er uns die Dinge, die er weitergibt, in Vollmacht sagt. Papa, ich danke dir, dass Roberto uns gleich dein Wort weitergeben wird. Und dein Wort kommt nie leer zurück. Ich danke dir, dass deine Vollmacht auf ihm ruht und dass dein Wort ist wie so ein zweischneidiges Schwert. Ich bitte dich, dass wir Dinge mitnehmen, die unser Leben verändern, die uns prägen und die uns anspornen, anderen Menschen etwas von dir weiterzugeben, deine Güte weiterzugeben, etwas von deiner Gnade zu erzählen. Bitte komm mit deinem Geist ganz tief auf ihn, dass es uns richtig mitnimmt, was er jetzt zu sagen hat. Danke dir, Papa. Amen.
Ja, liebe Leute, ich möchte euch ganz am Anfang erst einmal herzlich danken dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass ich die Fahrt gut geschafft habe. Es war heute nicht ganz einfach in der großen Hitze, viel Stau und umso schöner ist es jetzt hier zu sein und mit euch die nächsten Stunden zu verbringen. Da ich am Sonntag den nächsten Motorradfahrergottesdienst in Sachsen habe, will ich jetzt schon sagen, ich werde euch morgen Mittag wieder verlassen. Wenn ihr also Fragen, Kritik oder sonst irgendwas habt, dann müsstet ihr das bis morgen Mittag erledigt haben. Zum anderen will ich mich kurz vorstellen, denn ich kenne das, wenn ich selbst Zuhörer bin und der Prediger davon ausgeht, dass sozusagen alle Welt ihn kennt, aber keiner tut es. Und als ich heute hergekommen bin, dann habe ich schon gemerkt, es sind schon viele neue Gesichter, die meisten. Ich habe mich richtig gefreut, als ich Sam so zum Beispiel als einen Bekannten vorhin noch getroffen habe. Es ist gut, wenn man jemanden hat, den man schon kennt. Ja, bei meiner Vorstellung müsst ihr euch nichts merken. Das könnt ihr alles vergessen, es dient nur dazu, damit ihr besser wisst, warum derjenige es so sagt, wie er es sagt. Also, ich bin Roberto Jahn, ich komme aus Deutschland, aus Sachsen, aus dem Erzgebirgskreis, aus Marienberg und dort aus einem kleinen Ort, der heißt Gebirge. Gebirge im Erzgebirge, schon ein Kuriosum. Bei uns ist es so, wir haben 6 Monate Winter und 6 Monate schlechtes Wetter. Also ideal zum Motorradfahren. Ich bin verheiratet, habe 4 Söhne und ich habe zunächst mal das große Glück und Vorrecht gehabt, in einer christlichen Familie groß zu werden. Dass das ein Vorrecht ist, dass es etwas Gutes ist, das habe ich erst entdeckt, als ich Mitte 20 war. Ich habe zunächst die Schule besucht, wie die meisten. Ich wollte gerne Kfz-Schlosser werden. Aber als ich Jugendlicher war und es um die Berufswahl ging, war Deutschland noch geteilt und es war für mich heute wieder so ein Erlebnis, über die Grenze hinwegzufahren, die eigentlich keine mehr ist. Und ich bin also in dem kommunistischen Teil Deutschlands groß geworden. Ich war damals schon Christ und ich kann euch sagen, das war nicht immer ganz einfach. Es fing schon an bei der Berufswahl, Kfz-Schlosser, das war für mich als Christ nicht möglich. Eigentlich ja ein ganz normaler Beruf, aber ging nicht. Es lag sicherlich nicht an den Zensuren, sondern es gab andere Dinge. Ich gehörte nicht zu der staatlichen Jugendorganisation FDJ. Ich hatte keine Jugendweihe, sondern nur Konfirmation und war in der Jugendgemeinde zu Hause. Und damit fiel ich raus. Ich habe dann einen Beruf gelernt, der hat ganz viel mit Kfz-Schlosser zu tun, nämlich mit Öl und Fett. Ich habe dann das Handwerk des Bäckers gelernt. Das stand für mich fest. Ich wollte nicht irgendeinen Beruf lernen, sondern ein Handwerk, wisst ihr, so ein bisschen traditionell, althergebracht. Wenn mal schlechte Zeiten sind, da kann man sich selber noch was zu essen machen. Ich habe dann nach meiner Lehre kurz gearbeitet als Bäckergeselle und habe dann ein missionarisches Jahr gemacht. Missionarisches Jahr, das klingt ja nach Brasilien, Argentinien, Chile. Ich war in Oschatz. Das ist eine Kleinstadt bei Leipzig. Und es war trotzdem ganz gut für mich, denn ich kam aus einem volkskirchlichen Hintergrund. Das hieß, bei uns gab es ganz viele Christen im Erzgebirge immer noch. Die Kirche spielte eine wichtige Rolle. Glaube, auch wirklich gelebter Glaube. Und ich kam in eine Gegend, wo das fast keine Rolle spielte. Und ich musste ganz neu entdecken, dass es seinen Wert hat, wenn Jesus sagt, dort wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich dabei. Dort waren die jungen Gemeinden oft solche Kreise. Zwei oder drei, auch mal zehn. Nach meinem missionarischen Jahr habe ich dann beschlossen, dass ich zukünftig meine Brötchen, wie man in Sächsischen sagt, durchs Brätschen verdienen will. Ich habe mich auf eine Bibelschule beworben, die haben mich nicht genommen. Ich bin dann nach Moritzburg gekommen, ins Diakonenhaus. Die haben mich genommen, die nehmen scheinbar jeden, wenn ich so angucke, wer dort alles war. Und habe aber festgestellt, es war genau der Ort, wo Gott mich haben wollte. Weil dort die Begabung, die Gott mir mit hineingegeben hat ins Leben, wirklich nochmal herausgekitzelt wurden. Es war für mich wirklich richtig gut. Ich habe dann viele Jahre lang Jugendarbeit gemacht und nebenbei Motorradfahrergottesdienste. Seit 2002 arbeite ich bei CMS, Christliche Motorradfahrer in Sachsen. Das ist kein MC, es ist ein Verein. Wir haben 220 Mitglieder und ich bin dort als Motorradfahrerseelsorger angestellt und habe sogar noch einen Kollegen, weil ich es allein irgendwann nicht mehr geschafft habe. Ja, ich habe gesagt, ich bin verheiratet, vier Kinder, bei uns fahren alle Motorrad, das kann man voraussetzen. Von daher, wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Nun zu heute Abend. Ich habe Fischi im Vorfeld gefragt, worüber soll ich denn reden? So ungefähr kam zurück, Freitagabend nicht über 25 Minuten. Ich will es versuchen, aber oft kommt ja bei dieser Frage, worüber soll ich denn reden, so als Antwort, ja, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ich danke Gott auf Knien, dass Gott mir nicht ständig Dinge aufs Herz legt. Das erhöht nämlich das Herzinfarktrisiko beachtlich. Normalerweise halte ich es so, dass ich mich an den Text halte, der für diesen Tag als Bibeltext oder als Predigtext vorgeschlagen ist. Ich gehe davon aus, dass Gott, dass Gottes Geist zwar weht, wo er will, aber auch sehr gut strukturell arbeiten kann. Und deshalb steckt auch in solchen Textauswahlverfahren Gottes Geist. Er weiß schon Monate zuvor, dass du heute Abend hier in diesem Zelt oder was ist es eigentlich, in dieser Zelthütte sitzen wirst. Und er weiß schon Monate zuvor, was du heute Abend brauchst. Und jetzt ist es ein ganzes Stück an dir, wirklich offen zu sein für Gott. Nicht nur deine Ohren Gott hinzuhalten, sondern auch dein Herz ihm hinzuhalten, sodass Gott hineinkommen kann. Keine Ahnung, liebe Leute, ob ihr heute den Bibeltext schon gelesen habt. Vielleicht hat es schon jemand getan, dann seht das Nachfolgende einfach als Ergänzung. Gott, ich bitte dich, dass du uns mit deinen Segen beschenkst, mit deinem guten Heiligen Geist. Und dass du hineinsprichst in unser Leben und dass du uns so veränderst, wie du uns haben willst. Amen. Ja, der Bibeltext von heute, da habe ich den Fischi gebeten, ihn uns vorzulesen, sodass er auch nochmal eine gute hochdeutsche Stimme an diesem Abend hört, nicht nur sächsisch.
Nee. Okay. Nehme ich das. Wir stehen auf, Respekt vor Gottes Wort. Come on. Markus 10, Verse 32 bis 45. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger und auch die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite, begann ihnen noch einmal zu schildern, was in Jerusalem passieren wird. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern.
Die werden ihn dann verspotten und anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen zu ihm: Lehrer, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr da bittet. Könnt ihr etwa den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte: Ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen 10 Jünger merkten, warum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte: Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt Könige und Tyrannen sind, dass Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Aber bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Amen. Wir setzen uns.
Amen. Beim Vorlesen habt ihr es bestimmt nicht so gemerkt, aber wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt oder hättet, dann könntet ihr sehen, dass über diesen Text, den Fischi uns gerade vorgelesen hat, 2 Überschriften stehen. 2 Abschnitte. Der erste Abschnitt: Jesus kündigt zum 3. Mal seinen Tod an. Und der 2. Abschnitt: Jesus lehrt, anderen zu dienen. Zum 1. Abschnitt: Jesus kündigt zum 3. Mal seinen Tod an. Kennst du das? Kennst du das, dass dich in bestimmten Situationen Angst befällt? 2 Beispiele aus meiner Welt. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Tatort oder Polizeiruf. Diese beiden Krimis gehören bei uns sozusagen zu einem gelungenen Wochenende. Meine Frau und ich arbeiten darauf hin, dass die Kinder im Bett sind, dass für den nächsten Tag alles vorbereitet ist, damit wir uns sozusagen den Krimi reinziehen können. Allerdings gibt es Folgen, da schalten wir ab. Meist dann, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht. Nein, nein, wir sind nicht weltfremd. Wir wissen, dass es so etwas gibt. Aber wir verkraften das ganz schlecht. Vielleicht, weil wir schon einen unserer Söhne verloren haben. In solchen Situationen überkommt mich die Angst. Die Angst davor, dass ein Beamter vor mir steht und mir solch eine Nachricht überbringt, dass mein Kind gestorben ist. Das ist für mich Horror. Oder die Angst, einen Unfall zu haben, wenn ich mit unserem Jüngsten mit dem Motorrad unterwegs bin, oder die beiden Großen, wenn sie einen schweren Unfall hätten, eines meiner Kinder leiden zu sehen, Horror. Jesus ist mit seinen Jüngern auf den Weg nach Jerusalem. Keine Pilgerreise, keine Sightseeing, sondern der letzte Gang. Schon 2 Mal hat er seinen Freunden gesagt, dass er nach Jerusalem ziehen wird, dass er gefangen genommen wird, dass er gefoltert wird und dass er getötet wird. Er endet seine Leidensankündigung immer mit den Worten: Aber nach 3 Tagen wird der Menschensohn wieder auferstehen. Aber ich frage euch, wer hört das schon? Wer hört den letzten Satz? Es gehört wohl zum Wesen der Menschen, dass wir viel eher klagen als loben. Und dass wir deshalb vielleicht auch so einen Satz, der eigentlich Hoffnung in sich trägt, nach 3 Tagen wird er auferstehen, nicht mehr hören können, weil unser Herz gefangen ist von dem, was vorher an Schrecklichen gesagt wurde. Die Folge dessen, wir starren wie das Kaninchen vor der Schlange nur noch auf das, was uns die Hoffnung nimmt. Wir starren auf das Leid, aber nicht auf das, was gut läuft, was uns voranbringt, was uns hilft. Keine Frage, wer so durchs Leben geht, mit diesem Blick auf das Leiden, der kann nur Angst haben, wenn Jesus davon spricht, dass er nach Jerusalem geht. Ich kann verstehen, wenn jemand die Nachricht hört und ihm das Gehörte Angst macht. Und wenn du vielleicht schon heute nicht das erste Mal in einer Predigt sitzt, sondern auch schon gehört hast, dass es Bibelstellen gibt, wo Jesus davon spricht, dass wir ihm nachfolgen sollen und sein Kreuz auf uns nehmen sollen. Und ich könnte nicht behaupten, wäre ich mit Jesus damals unterwegs gewesen, dass es mir damals anders gegangen wäre als den Jüngern. Ich kenne mich und ich glaube, mein Blick wäre genauso gefangen gewesen auf das, was Jesus gesagt hat, auf sein Leiden. Schließlich war die Auferstehung bis dahin noch so gut wie unbekannt. Und es klingt für uns, als für unsere menschlichen Ohren, bis heute immer noch unglaublich. Die Auferstehung eines Toten, oder Jesus spricht sogar von der Auferstehung der Toten, aller Toten. Die Evangelien beschreiben 3 Beispiele, wo Jesus selbst Menschen vom Tod auferweckt. Es ist die Tochter des Jairus. Es ist der Bruder von Maria und Martha. Und es ist der Sohn der Witwe aus Nain. Leute, unglaublich, das ist schon 3-mal geschehen. Und die Jünger waren mit dabei. Und doch, es überkommt sie die Angst. Wie oft haben wir diese Berichte in den Evangelien schon gehört und gelesen? Und doch überkommt uns im Anblick des Todes auf die Angst. Ich freue mich über jedes Wunder, das Gott tut. Ich habe schon selbst welche erlebt. Aber gemeinsam mit dem Text stelle ich fest, Wunderglaube beglückt, aber er trägt nicht. Trotz der miterlebten Wunder ist bei den Jüngern der Glaube nicht so groß, dass sie getrost mit Jesus nach Jerusalem gehen könnten. Glaube, der nur auf Wunder beruht, geht in die Brüche, wenn die Wunder ausbleiben. In der Blickrichtung der Menschen ähnelt dieser Text dem Text vom sinkenden Petrus. Die Jünger fahren mit einem Boot über den See Genezareth. Es kommt ein Sturm auf. Jesus kommt über den See zu Fuß ihnen entgegen. Man glaubt an Gespenster, aber Jesus spricht mit den Jüngern. Und der Präsi, so sagen wir es mal, das Großmaul unter den Jüngern, Petrus, geht ihm entgegen. Solange er auf Jesus sieht, läuft auch er übers Wasser. Als er aber bemerkt, was er eigentlich tut, beginnt er zu sinken. Der Blick auf die Gefahr bringt Angst. Was wäre aber in der Lage, den Jüngern oder uns die Angst zu nehmen? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Die Jünger haben das Gegenmittel bereits. Wir haben das Gegenmittel bereits. Es ist die Nähe zu unserem Herrn. Es ist die Nähe zu Jesus. Ganz ruhig und sachlich, so erscheint es mir, geht Jesus mit den Jüngern um. Kein Vorwurf. Warum habt ihr Angst? Ihr Pfeifen, was soll aus euch noch werden? Er nimmt die 12 noch einmal zur Seite und erklärt noch einmal alles ganz ruhig. Das ist ein Wesenszug unseres Herrn. Und dann sagt Jesus, wenn wir nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Nicht dein Glaube macht es, nicht wie viele Wunder du schon gesehen hast und miterlebt hast, sondern die Nähe zu Jesus, die macht den Unterschied. Ohne diese Nähe wären vielleicht auch die Jünger schon unterwegs, einer nach dem anderen verschwunden, wäre wahrscheinlich keiner in Jerusalem mit angekommen. Einer nach dem anderen hätte sich entschuldigt, drucksend, zögerlich: Jesus, ich habe da noch eine Einladung zu einer Party, ich kann nicht mitgehen. Und der andere hätte vielleicht gesagt: Du, mein Sohn, da hat sich gerade ein tiefer gelegten Esel mit Sporthufen gekauft, den muss ich mir erstmal anschauen. Und nach wäre einer nach dem anderen verschwunden. Aber die Jünger gehen mit. Sie gehen mit Angst. Kein Problem. Weil Jesus verlangt nicht von ihnen das Übermenschliche, er verlangt es auch von uns nicht. Er verlangt nicht von seinen Leuten das Übermenschliche, denn dafür ist er selbst zuständig. Die Nähe von Jesus suchen, sich in seine Nähe begeben, das hast du heute Abend hier getan. Das macht aus Angsthasen Jünger. Zum zweiten Abschnitt. Jesus erklärt das Dienen. In meinem Leben gibt es noch mehr, als ich euch vorhin erzählt habe. Es gibt also viele Themen, mit denen ihr euch mit mir unterhalten könnt. Ich bin zum Beispiel noch Wehrleiter einer Feuerwehr, aber ich bin seit Jahren Stadtrat. Parteilos, ohne Parteibuch. Aber auch das ist eine Schule fürs Leben. Und so sitze ich in manchen Vorstand. Schon seit meiner Jugend prägt mich das Motto: Nicht meckern, sondern selbst anpacken. Es ist ja ganz einfach, am Stammtisch oder mit seinen Kumpels Politik zu machen. Die Realität sieht aber anders aus. Und deshalb mache ich das, Stadtrat. Nicht, weil ich denke, ich könnte die Welt verändern, aber weil ich in diesem kleinen, überschaubaren Ausschnitt der kommunalen Politik tatsächlich etwas so tun kann, wie ich es vor meinem Gott verantworten kann. Was der Politik fehlt, sind nicht in erster Linie neue Ideen, sondern sind meiner Meinung nach Christen, die sich einbringen und das Geschehen betend begleiten. Bei solchen Vorstandssitzungen oder Stadtratssitzungen kann man manchmal etwas beobachten. Nämlich, dass die wichtigsten und die schwierigsten Fragen ganz zum Schluss kommen. Dann, wenn alle eigentlich schon müde sind, wenn alle nur noch nach Hause wollen, wenn es schnell gehen muss, wenn man weg will. Bei den Jüngern ist es nicht anders. Auch da nehmen sich 2 Jünger noch mal so kurz vor Schluss, die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, nehmen sich ihren Meister, nehmen Jesus auf die Seite, nehmen ihn zur Brust und versuchen einen Deal. Es geht wie so oft im Leben um einen guten Posten. Wenn denn schon passiert, was Jesus angekündigt hat, Dann wollen sie mit ihm im Himmel zu seiner linken und zu seiner rechten Seite sitzen. Sie wollen die Ehrenplätze haben. Sie haben eine außerirdische Karriere im Blick. So weit reicht ja unser Blick oft überhaupt gar nicht. Ich bin da echt beschränkt. Und ich vermute, dir geht's nicht anders. Wir sind ja hier auf Erden schon damit beschäftigt, zu klären, wer ist der größte MC oder Verein? Wer ist würdig, Präsident oder Vizepräsident zu sein? Oder wer ist der beste Verkündiger? Wir sollten uns hüten, mit einem leicht verächtlichen Blick auf Jakobus und Johannes zu schauen. Die sind nicht dumm. Die wissen, wie der Hase in der Welt so läuft. Wer was zu sagen haben will, muss vorn sitzen. Deshalb heißt es ja auch Vorsitzender oder Präsident. Jesus fragt die beiden, ob sie wissen, was sie bitten, um was sie bitten. Ob sie in gleicher Weise wie er selbst leiden könnten. Mit Überzeugung und stolz geschwellter Brust können die beiden bejahen. Und ich staune und sage, Mann, Jesus, was hast du für eine Geduld mit deinen Leuten? Wieder staucht er sie nicht zusammen, macht wieder keine Vorwürfe, sondern redet sachlich mit ihnen. Ja, er traut ihnen sogar einiges zu. In Vers 39 lesen wir, Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Nun die Frage, ist diese Aussage Grund zur Freude oder eher zur Angst? Tatsächlich wird Jakobus später mit dem Schwert hingerichtet. Johannes wird ein Bischof der ersten Kirche. Offensichtlich ist beides möglich. Grund zur Freude und Grund vielleicht für Angst. Aber die Jünger, die anderen zehn, haben mitbekommen, was da am Rande gelaufen ist und sind entsetzt. Wieder ruft Jesus seine Jünger zusammen, wieder ohne Vorwürfe beredet er alles mit seinen Freunden. Manchmal überkommt mich ja noch eine andere Angst, nämlich die, ob Jesus es mit mir nicht satt hat. Immer wieder komme ich mit den gleichen Sachen, so wie damals die Jünger. Immer wieder habe ich etwas nicht verstanden von dem, was er mir zu sagen hat. Immer wieder öffne ich der Sünde in meinem Leben Tür und Tor. Immer wieder bitte ich um Vergebung und immer wieder vergibt er mir. Aber immer wieder beginnt nach einer gewissen Zeit das gleiche Spiel. Und das nehme ich mir selbst aus diesem Bericht mit. Jesus verliert nicht die Geduld mit mir. Nicht mit Johannes, nicht mit Jakobus, nicht mit mir und nicht mit dir. Immer wieder fängt er neu mit uns an. Und darauf ein Halleluja, danke. Danke, Jesus, dass du so bist. Anschließend, so am Ende dieses Gesprächs mit seinen Jüngern, stellt Jesus unsere Vorstellungen noch einmal auf den Kopf. Er sagt, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es aber anders sein. Wer der Größte sein will, soll dienen. Wir haben es schon gehört. Johannes wird Bischof, Oberhaupt einer Gemeinde sein. Aber damals war Bischof, glaube ich, noch was anderes wie heute. Keine große Karosse, nicht jede Menge Angestellte, nicht jede Menge Juristen, sondern wirklicher Diener seiner Gemeinde. Und Jesus sagt weiter, selbst der Menschensohn, er selbst, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Gottes Sohn nicht als Herrscher, sondern als Diener. Gottes Sohn als Lösegeld für uns. Lösegeld, das zahlt man ja im Austausch für Geiseln. Und wir alle sind Geiseln gewesen. Wir alle waren in der Gefangenschaft von Entführung. Sie haben uns entführt aus der Gegenwart Gottes. Ihre Namen sind bekannt, ihr Familienname ist Sünde, ihre Vornamen sind in 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 10 beschrieben. Unzucht, Götzendienst, Ehebruch, Prostitution, Homosexualität, Diebe, Habgier, Trinken, also nicht Wasser, Lästern und Rauben. An anderer Stelle wird es noch fortgesetzt. Da heißt es Hochmut, Eitelkeit, Neid, Wollust, Genusssucht, Ausschweifung, Götzendienst, Trägheit, Zorn, Völlerei, Geiz. Habt ihr euch selbst wieder entdeckt? Ich hätte sofort drei Punkte, wo ich sagen könnte, da bin ich aber immer noch in der Gefangenschaft der Geiselnehmer. Ich vermute, diese Aufzählung, die die Bibel hier bringt, ist noch nicht mal vollständig. Aber liebe Leute, Gott hat uns schöpfungsgemäß ein Gewissen mit auf den Weg gegeben. Und mit diesem Gewissen können wir gut unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir wissen eigentlich, wenn wir etwas tun, was nicht vor Gott Bestand hat, dass es so ist. Aber wir fangen uns selber oft einzureden, zu sagen, ja, geht schon mal. Dieses Mal noch. Oder nicht so schlimm. Oder das machen doch alle. Immer wieder haben diese Geiselnehmer über uns Macht. Aber, und das ist die gute Botschaft, diese Macht ist im Grunde gebrochen. Es ist immer wieder so ein Greifen nach uns, aber Jesus hat uns schon längst herausgerissen. Wir sind frei. Unser Lösegeld wurde in einer nicht verfallenden Währung gezahlt. Um uns wieder frei zu kaufen, gab Jesus sein Blut. Er gab sein Leben am Kreuz von Golgatha. Und da können wir nur eins machen. Wir können sagen, danke Jesus dafür. Lass uns es einmal laut rufen. Danke Jesus! Zum Schluss. Die Nähe Gottes ist uns ein treuer Begleiter, auch in Angst und Not. Jesus begegnet uns immer wieder mit Geduld. Wir können immer wieder zu ihm kommen. Jesus stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. Wer von uns groß sein will, der muss dienen. Das Lösegeld für dich ist bezahlt. Du bist frei. Für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.